Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Yes, worüber sprechen wir heute? MC René, ein Urgestein aus dem deutschen Hip-Hop, hat eine Debatte losgetreten, die Wellen schlägt. Das Splash Festival 2025 sei der Grabstein für Hip-Hop. Das Ganze ist so eskaliert, dass sich halb Deutschrap jetzt dazu geäußert hat und wir berichten euch heute jedes Detail, natürlich auch unsere Meinung dazu und als kleines Special haben wir auch noch die Hip-Hop-Polizei gefragt. Lasst euch überraschen. Daneben gibt es heute auch ein bisschen Gossip, denn niemand anderes als Bushido, der noch vor ein paar Jahren jedem bei DSDS einen positiven AIDS-Test gewünscht hat, Zitat, ist jetzt in eben dieser Jury. Und ein ganz anderes Thema aus der Kategorie Dummheit, ich wurde mit Bushido-Tickets gescammt und dafür kann Bushido gar nichts. Die ganze Story erzähle ich euch gleich. Und wenn wir schon über Gossip sprechen, dann können wir uns auch mal fragen, was eigentlich bei Kapi gerade geht, weil der hat so ein paar sonderbare Posts rausgehauen. Irgendwie hat er ja so eine Comeback angekündigt, jetzt ist irgendwie doch nicht mehr so viel. Schauen wir uns gleich mal an. Also, nach nur einem Spot geht's schon los. Let's go.
Werbung. Okay, heute mal eine ganz private Frage zum Einstieg, Sherwin. Sei mal ehrlich, was nervt dich am meisten in deiner Beziehung?
Also ich glaube, für die meisten Antworten hier im Podcast würde ich wahrscheinlich einen Kopf kürzer gemacht werden. Deswegen muss ich jetzt gut überlegen, was ich sage. Aber doch, es gibt tatsächlich eine Sache, die mich wirklich extremst nervt. Und zwar, wenn man so zusammenwohnt, einkauft, etc., verreist, was weiß ich, dann hat jeder immer so seine Ausgaben und warum auch immer kriegen wir das nicht ganz gebacken, dass man da so irgendwie das so übersichtlich macht und es kostet so viel Zeit, wenn man dann alle paar Monate sich mal hinsetzt und sagt so, Moment, wir hatten jetzt eigentlich wieder hier Miete und das und den Urlaub und so und dann diese Abrechnung zu machen, also das ist wirklich eine Sache, auf die könnte ich gut verzichten.
Ja, da kann ich deine Freundin wahrscheinlich auch sogar ein bisschen nachvollziehen, weil wenn wir so zusammen Urlaub machen, dann warte ich ja auch häufig auf deine Abrechnung danach ein paar Monate, bis wir das dann klären können. Aber da hilft unser neuer Partner Bunk, also B-U-N-Q geschrieben, richtig, richtig gut. Bunk ist eine Online-Bank und bietet gemeinsame Kontenmodelle an. Also, dass man dann zusammen Finanzen managen kann. Dadurch, dass es eine Online-Bank ist, ist halt die App auch richtig, richtig schön und ordentlich aufgebaut. Und das Geldmanagement ist dadurch halt viel simpler und anschaulicher auch. Und man kann sogar gemeinsam Ausgabenlimits festlegen. Man kann natürlich gemeinsam sparen. Ne? Bunk bietet ja 2,26% Zinsen an. Und welches Feature ich auch richtig feier ist, dass man zwei Konten mit einer Karte nutzen kann. Also wenn du jetzt eine physische Bankkarte hast und damit dann zahlst, dann kannst du zwei PINs festlegen und die erste PIN ist dann zum Beispiel für dein privates Konto und die zweite PIN ist für das Gemeinschaftskonto. Und krass, das kannte ich so noch gar nicht und finde ich richtig, richtig stark. Und es ist ja auch egal, ob jetzt für eine Partnerschaft, irgendwie für eine WG oder wenn wir eben zusammen auf Reisen sind, sei es Festival oder einen Urlaub, den wir zusammen machen, da lohnt sich dieses Bankkontenmodell richtig stark.
Ey, 100 Pro. Ich finde, so eine Lösung muss echt so simpel sein, dass sie sich ohne zusätzlichen Aufwand in deinen Alltag integriert und bei Bunk ist es halt so. Du kannst einfach einkaufen gehen und zack, ist schon alles auf dem richtigen Konto. Also wirklich, wirklich nice. Also, falls ihr auch das Problem habt mit den Abrechnungen und ihr wollt da einfach mal einen transparenten Überblick, dann meldet euch jetzt bei Bunk an. Die Anmeldung hat bei mir keine 5 Minuten gedauert. Ihr braucht einfach nur die Bunk-App auf dem Handy, euren Personalausweis und es geht direkt los. Es ist 100% online, kein Filialbesuch, kein nerviger Papierkram. Es ist wirklich sehr, sehr convenient. Und wenn ihr euch über den Link in unseren Shownotes anmeldet, euer Bankkonto eröffnet und die erste Einzahlung vornehmt, dann seid ihr automatisch in unserer Verlosung mit dabei. Und was wird verlost? Wir verlosen 3 Bunk Metal Cards. Ihr kennt ja alle diese super hochwertigen Metallkarten, mit denen immer so die coolen Leute irgendwie bezahlen und so rumspielen. Und diese, genau diese im Wert von 99 Euro pro Karte, die verlosen wir, die könnt ihr gewinnen. Insgesamt verlosen wir, wie gesagt, 3 Stück, also gute Gewinnchancen. Deswegen checkt am besten jetzt den Link in unseren Shownotes ab. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende. Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Und in der letzten Woche haben wir ja über Raf Camora und Apache 207 gesprochen und ihren Hit Jupiter. Und ich hatte in dieser Folge eine wilde Behauptung aufgestellt, und zwar, dass Raf Camora in einer Insta-Fragerunde erzählt hätte, dass Nina Chuba ihm Songs schicken und zeigen würde und nach Feedback fragt, so mäßig. Und ich hatte das ja, ne, ich habe jetzt hier nochmal diesen Screenshot rausgesucht, das ist schon so ein paar Wochen alt. Da war eine Fragerunde und da hieß es so von wegen, ey Raf, mit wem würdest du Feature machen? Und dann hat Raf relativ ausführlich geantwortet und ein Absatz hat sich eben auf Nina Chuba bezogen. Und diesen Satz möchte ich dir jetzt nochmal vorlesen und dich fragen, wie du den interpretierst.
Okay.
Und zwar hat Raf geschrieben, Nina Chuba feiere ich ihre letzten Sachen sehr. Meine Schwester zeigt mir immer wieder ihre Songs.
Weil ich hätte so interpretiert, dass Raf Camora, seine Schwester, ihm die Songs von Nina Chuba zeigt.
Also, so dass Rafs Schwester, also leibliche Schwester, ihm immer mal wieder Nina Chuba Songs zeigt. Ich glaube, so ist es auch gemeint, aber ich hatte es so anders gelesen, weil ich mir irgendwie bei einem Raf Camora, also ich habe mir so vorgestellt, wie so mein Bro, mein Bruder, so ne, Nina Chuba, meine Schwester, die schickt mir auch ab und zu Songs, so, weil irgendwie kann ich mir das mit so Raf Camora-Lingo auch gut vorstellen, dass er das hätte so auch ausgedrückt, wenn das die Wahrheit wäre. Aber ich glaube, ich muss das so ein bisschen zurücknehmen. Und Raf feiert einfach Nina Chuba krass. Und übrigens hatten wir da auch eine Abstimmung in der Story drin, was ihr denn meint, ob da ein Feature kommt oder nicht. Und 55% haben gesagt, Raf und Nina Chuba kommt. Und 45% haben gesagt, nein, kommt nicht. Also mal schauen. Ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, dass es fürs Album Forever noch nicht reicht. Aber könnte mir vorstellen, dass irgendwann in der Zukunft vielleicht doch ein Feature von ihm reinkommt.
Ich muss aber sagen, ich erinnere mich sogar an die Story jetzt, wo du sie gerade wieder vorgelesen hast. Und irgendwie habe ich das Ganze so verstanden wie so ein Raf testet mal aus, wie so seine Community darauf reagiert. Vielleicht, also jetzt so Annahme von mir, ja, vielleicht stimmt es auch gar nicht mit seiner Schwester, sondern er wollte nur so testen, wie so ne, nicht sagen, ich feiere die, sondern so, ey, meine Schwester zeigt mir immer, ist ganz cool, was die macht und so, um mal so vorzufühlen, ob da was geht. Vielleicht auch um Richtung Nina Chuba so ein kleines Hallo, hier bin ich.
Ja, ja,
hast du Lust auf ein Feature zu geben? So.
Ja, ja.
Also, wer weiß. Aber gut, das ist ja eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil Nina Chuba würde ich ja auch eher in der Pop-Richtung irgendwie ansiedeln. Und Raf Camora, der bewegt sich da ja auch irgendwie so ein bisschen rüber, kann man sagen. Und das ist eigentlich ein perfekter Einstieg jetzt für die aktuelle Folge, denn letzte Woche haben wir noch ganz begeistert euch von unserem Splash-Besuch berichtet, wie toll alles war, wie geil die Auftritte waren auf dem Campingplatz und. Und jetzt gab es aber ein bisschen Gegenwind. Fangen wir mal vielleicht so an. Also, war jetzt nicht jeder und jeder auf dem Splash und so weiter. Ne? Also dieses Jahr, das Line-Up waren so die Headliner Doechii, Young Thug, Yeet, UFO 361 war dabei, KC Rebel, Summer Jam, die wir ja sehr gefeiert haben, Ken Carson, OG Kimo haben wir auch gesehen und so. Waren auch viele neuere Artists dabei, zum Beispiel Philo waren wir oder Chiago haben wir gesehen. Auch neuere Female Artists wie Sasa, Domiziana, Vicky, die ja neulich noch bei uns im Interview war. Das mal so, dass ihr so einen Überblick habt. Und wir sprechen gleich über MC René, aber ich weiß nicht, ob du das auch so aufgefasst hast, Lennart, aber so das Erste, was mir aufgefallen hat, ist in dieser Kritikrichtung, war, dass Olli Banjo so ein Post, so ein Reel gepostet hat von dem Artist Netspend, der mir bis dato auch noch neu war, der so auf die Bühne gejumpt ist und der hat eigentlich nur so ins Mikrofon geschrien in diesem Reel. Das war natürlich auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen irgendwie und das war so das Erste, was ich so wahrgenommen habe in Richtung von diesem so, was geht hier ab? So, was hat das mit Rap zu tun? Und ich meine, das Reel wurde auch von, ich glaube, Flair gerepostet und ist so ein bisschen viral gegangen und einen Tag später kam dann aber der große Essay, wie er es selber nennt, von MC René, also Urgestein aus dem Deutschrap, der hat so mit Massive Töne, Stieber Twins, Beginner, Fettes Brot, also so, da könnt ihr ihn so ein bisschen einordnen. Und er hat eben einen relativ langen Post veröffentlicht mit dem Titel Rest in Splash, warum Hip-Hop-Festivals zu kulturellen Beerdigungen geworden sind. Ein Essay von MC René. Und ich würde sagen, damit wirklich alles davon verinnerlicht haben, das hier ist ein Podcast, lehnt euch zurück. Ich lese euch jetzt mal diesen Essay kurz vor. Ja?
Vorlesewettbewerb jetzt.
Genau. Stell dir vor, du gehst auf Splash, Hip-Hop-Festival, Riesenbühne, Nebel, Bass. Dann kommt ein Typ raus, der aussieht wie ein Fortnite-Avatar, ruft 3 Adlibs ins Mic und lässt sein eigenes Playback laufen. Währenddessen scrollt die Crowd durch TikTok. Willkommen auf dem Splash. Früher war Hip-Hop ein Ort für Haltung, Skills und Geschichten. Heute ist Hip-Hop oft nur noch ein Ort für Content, Clips, Momente. Schneller verpufft, als die Insta-Story laden kann. Und ja, ich weiß, das klingt, als würde hier wieder einer dieser alten Rapper quengeln, der nicht wahrhaben will, dass die Zeit weitergeht. Aber was, wenn es gar nicht nur Nostalgie ist? Was, wenn das ja eine tiefere Diagnose einer Gesellschaft ist, die keine Geduld mehr hat für Tiefe, für Widersprüche, für Kunst, die nicht sofort geliked, geteilt oder gemimt werden kann? Ich dann selbst früher auf dem Splash, mehrmals, hab dort gespielt, auf Bühnen gerappt, auf denen sich heute Acts tummeln, die mehr Instagram-Filter als Lines haben. Ich habe gesehen, wie ein Festival vom Untergrundtreffen zu einem riesigen Pop-Event wurde. Das ist kein Vorwurf, es ist einfach die Wahrheit. Neulich hat mir ein Kollege eine wütende Nachricht geschickt, voller Hass auf Playback-Auftritte, auf lebendig gewordene Memes, auf das, was sich heute Hip-Hop nennt. Seine Sprache war derb, seine Wut groß. Und obwohl ich manchmal selbst keine Lust mehr habe, diese Tiraden anzuhören, weiß ich, er hat nicht Unrecht. Denn es geht hier nicht nur um Geschmack oder Generation oder Styles. Es geht um die Frage, wann hat Hip-Hop aufgehört, Musik zu sein und angefangen, bloß noch Content zu sein? Content, das sind diese 15-Sekunden-Clips, die durch deinen Feed rauschen. Musik, die nur noch für Reels produziert wird. Hooks ohne Verse, Punchlines ohne Story, Viralität statt Virtuosität. Das Splash ist längst mehr als ein Musikfestival. Es ist ein Spiegelbild. Es zeigt eine Gesellschaft, die lieber Memes feiert als Inhalte, lieber Performance als Substanz kauft, lieber die Attitüde "alles ist mir egal" zelebriert, während sie jede Story innerhalb von wenigen Sekunden wegwischt. Früher hieß es "it's bigger than Hip-Hop". Heute müsste es heißen "it's memer than Hip-Hop". Ich lese dann, dass Doechii eine der Headliner war, eine Künstlerin mit Skills, Haltung und echter Bühnenenergie. Im besten Sinne Hip-Hop. Doechii rappt live. Doechii schreibt Verse, die länger als 30 Sekunden Aufmerksamkeit verlangen. Doechii macht Kunst statt Content. Natürlich ist sie dort abgegangen. Aber allein, dass im Vorfeld so viele gar nicht wussten, wer sie ist, zeigt, wie sehr sich die kulturellen Koordinaten verschoben haben. Vielleicht ist das die eigentliche Tragik. Hip-Hop lebt noch, aber viele erkennen ihn nicht mehr, wenn er plötzlich vor ihnen steht. Wir sind längst koordiniert, Kultur nach Klicks, Views und Likes zu bewerten. Wir haben uns angewöhnt, Kunst mit Performance zu verwechseln und Haltung mit Hype. Vielleicht schauen wir Acts zu, die Playback rappen, weil wir selbst längst auf Autopilot durchs Leben laufen. Vielleicht lieben wir die Meme-Rapper, weil wir Angst davor haben, dass jemand wirklich etwas sagen könnte, das uns trifft. Früher wollten Rapper die Welt verändern. Heute wollen sie viral gehen. Aber ich sehe auch Hoffnung. In den Kellern, in den kleinen Clubs, auf Jams. Da gibt es sie noch. Die Hungrigen, die Wütenden, die Wahrhaftigen. Kids, die Texte schreiben statt Captions, die ciphern statt posen. Bin ich nostalgisch? Ja. Aber auch realistisch. Ich weiß, Festivals müssen überleben. Nicht alle Acts aus den 90ern füllen heute noch Bühnen. Ich verlange nicht, dass ich dort stehe. Ich muss da gar nicht mehr stehen. Ich verlange nur, dass man aufhört, so zu tun, als sei alles alternativlos. Denn Kultur stirbt nicht nur am Kommerz. Kultur stirbt vor allem daran, dass niemand mehr den Mut hat zu sagen, das hier ist nicht Hip-Hop. Das ist nur noch ein Produkt. Ich will niemandem erzählen, dass Splash sollte jetzt wieder Torch oder MC René buchen. Die Zeiten, in denen wir dort Bühnen gefüllt haben, sind vorbei. Und das ist okay. Wir haben unsere eigenen Bühnen, unsere eigenen Formate. Wir müssen da gar nicht mehr sein. Aber was ich den Veranstaltern vorwerfe, ist etwas anderes. Dass sie so tun, als gäbe es keine Wahl. Dass sie sich hinter dem Narrativ verstecken, das wollen die Kids halt so. Das ist der Zeitgeist. Vielleicht stimmt das. Vielleicht auch nicht. Nur, wer entscheidet, was Zeitgeist ist? Wer setzt die Lineups zusammen? Wer bucht die Acts, die auf Bühnen stehen? Was wäre, wenn Festivals ihre Macht nutzen würden, Brücken zu bauen zwischen Meme und Message, zwischen Hype und Hip-Hop, zwischen dem, was klickt und dem, was bleibt? All diese Fragen führen zu dem Kern des Problems. Veranstalter stecken in einem Dilemma. Ihre Bühnen kosten Millionen. Der Ticketverkauf entscheidet, ob das Festival überlebt. Doch irgendwann muss man sich fragen, ab wann macht ihr euch mitschuldig daran, dass Kultur stirbt? Vielleicht brauchen wir Festival wie das Splash, damit überhaupt noch etwas im Spiel bleibt. Aber wir sollten ehrlich sagen, was es ist und was es längst nicht mehr ist. Denn solange die Bühnen voll sind, gilt Applaus als Qualitätsnachweis, auch für Playback. Es liegt an uns zu entscheiden, ob Hip-Hop weiterhin der Soundtrack für Millionen bleibt oder bloß die Hintergrundmusik für die nächste Meme-Compilation. Hip-Hop stirbt nicht an einem Tag. Er stirbt Klick für Klick. Doch er kann auferstehen, Bar für Bar. Das Splash kann Europas größte Party bleiben. Oder wieder ein Ort werden, wo Hip-Hop lebt. Nicht als Meme, sondern als Kunst. Die Wahl liegt bei uns allen. So, das
ist
war
das ordentlich. Noch ein Podcast oder ist das schon ein Hörbuch? Wartet ab, gleich kommt noch Teil 2 vom René Statement.
Den zweiten den Teil werden wir zusammenfassen. Keine Sorge. Aber ja, das war auf jeden Fall MC Renés Statement und danach ist es explodiert und alle haben sich dazu geäußert und in den Kommentaren gebattelt.
Yes, genau. Natürlich hat dieser Post auf Instagram dann für ja, Leute gesorgt, die dem zustimmen, die das geliked haben, geteilt haben, aber natürlich auch in den Kommentaren dagegen gesprochen haben oder selbst irgendwie eine Art von Content produziert haben, um nochmal sich ausführlicher zu äußern. Ich habe mal geschaut, wer das so geliked hat, den Beitrag. Natürlich jetzt auch so Artists, denen wir auch folgen. Also wir folgen ja eigentlich, würde ich sagen, so 90% von Deutschrap, weil ich habe so gesehen, MP Freshly, Die P, DJ Tomek, Babasat, Flair, King Orgasmus One, Nessie, PA Sports, Bosca, Sammy Deluxe, Alice und Plusmacher haben geliked. Ich glaube, mich zu erinnern, dass zum Beispiel so ein Flair oder ein PA Sports, die haben das auch geteilt. Vielleicht sogar auch so ein Azad, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es gibt aber eben auch Stimmen, die dagegen gehen. Also eine große Stimme war zum Beispiel Aria oder Roos, die wirklich dann selbst Content produziert haben, wie ich gerade schon gesagt habe. Es gab einen Kommentar von El Guni oder eigentlich schon mehr als einen Kommentar, der die meisten Likes unter dem Beitrag hatte, der dem gekontert hat von MC René. Ich lese mal ganz kurz so einen kleinen Ausschnitt davon vor. Was ein Quatschbeitrag. Man kann vieles am Splash kritisieren, ob die Kommerzialität, Organisation oder die steigenden Preise für die BesucherInnen. Aber das Splash war schon immer ein Festival für ein junges Publikum. Warum sollten Jugendliche ausschließlich Musik feiern, die 10 bis 15 Jahre vor ihrer Geburt rausgekommen ist? Und dass ein paar Leute Doji nicht kennen, ist doch normal, wenn jede Woche statt wie früher 5 Artists 50.000 Artists neue Musik rausbringen. Man muss keinen Hip-Hop-Führerschein abschließen, um in seiner Freizeit auf ein Musikfestival zu gehen. Und dann geht's noch ein bisschen weiter und dann fand ich auch witzig, dass er dann noch so ergänzt hat mit so, nicht falsch verstehen, ich mag dich, du bist eine tolle Person für die Kultur und alles, aber dass du diesen Text, in dem du die aktuelle Kunst kritisierst, mit einem fucking KI-Bild untermalst, mit an den Haaren herbeigezogenen Sätzen wie Rapper, die mehr Filter als Lines haben und das Ganze dann auf diese Plattform ballerst, ist irgendwie komplett delusional. So, das fand ich eigentlich so einen ganz witzigen Konter so, weil das mit dem KI-Bild, wo dann irgendwie so dieses TikTok-Logo noch so drauf geshoppt ist, sah irgendwie schon sehr, sehr witzig aus. Genau, und dann Aria, den habe ich so als stärksten Kontrahenten wahrgenommen, weil er eben auch was in seiner Story dazu gepostet hat. Er hat dann zum Beispiel auch alte Ausschnitte von MC René genommen und hat sozusagen diesen Vorwurf gehabt, so ey, so, da äußert sich jetzt jemand, der halt ganz früher am Start war und irgendwie halt diese ganze neue Kultur nicht versteht und vor allem halt auch diesen Stempel aufdrücken will, was ist Hip-Hop und was nicht. Und hat halt so kritisiert, wer entscheidet denn überhaupt, wer Hip-Hop, ne, was Hip-Hop bedeutet, wer da dazugehören darf und wer nicht. Und ist das jetzt MC René, der das macht?
Ja, bei Aria muss ich aber irgendwie so sagen, ich glaube, die haben so voll aneinander vorbeigeredet. Also wenn sich Aria und MC René irgendwie bei einem Café darüber unterhalten hätten, so, ich glaube, MC René, der hat ja in seiner Einleitung genau diese Szene so umschrieben, die ich gerade noch genannt habe. Deswegen habe ich das vorhin beschrieben mit dem Netzband, der diesen Auftritt hatte, wo Oli Banjo das Video gepostet hat, der eben so mit langen blondierten Haaren und so einer Skinny Jeans auf die Bühne gesprungen ist und dann so rumgeschrien hat und so. Und das war ja, glaube ich, was er gemeint hat, also was MC René in seinem Statement da so wiedergegeben hat.
Und also du meinst jetzt mit dem so wie einen Fortnite-Avatar, ne?
Genau, mit der Intro so, der auch so auf seinen eigenen Lyrics, die Playback laufen, einfach nur so Adlibs reinschreit, also so war das in dem Video, ja. Und Aria hat jetzt so Künstler irgendwie wie Playboi Carti oder sowas erwähnt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die beiden so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Also ich meine, auch das Statement von MC René war ja so lang, dass man gar nicht genau weiß, so wo es jetzt auf den Punkt kommt sozusagen. Man kann es ja so ein bisschen für sich selber auslegen. Aber ich hatte das Gefühl, dass so Aria und MC René nicht so ganz aligned sind an so, worüber die beiden jetzt gerade sprechen.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein Punkt, warum es dann auch ein zweites Statement von MC René gab, was dann ja auch noch mal viel, ne, weil ich habe jetzt auch, als du das nochmal vorgelesen hast, ist mir das dann auch nochmal bewusst geworden, dass da echt einige Punkte dabei sind, wo ich so sage, so, hä, aber warum vermischt sich gerade dieses so Splash-Festival existiert und diese Diskussion über Hip-Hop und Gesellschaft? Also klar, er hat schon gesagt, wo er das sieht, dass das so zusammengehört, aber das war, glaube ich, auch einfach so eine sehr verwirrende Sache, wo einfach ganz viele Punkte aufeinander kamen. Und das hat er ja dann auch im zweiten Statement ein bisschen besser klargestellt, worauf wir gleich eingehen. Aber vielleicht nochmal so ein Fürsprecher seines Statements auch, ne? Weil PA Sports hat sich ja auch ein bisschen ausführlicher zu allem geäußert.
Genau, PA Sports war auf jeden Fall einer seiner stärksten Fürsprecher, der wirklich aktiv war in den Kommentaren. Und hier ein bisschen mal ein paar Ausschnitte rausgezogen, worum es auch unter anderem in PA Sports Statement ging. Er hat nämlich sowas kommentiert wie: Die unangenehme Wahrheit ist, die Diversität, die hier als Vorzug der aktuellen Zeit präsentiert wird, lebt zu 95% von Frauen, die noch nie in ihrem Leben eine Zeile geschrieben haben und ihre Leidenschaft zur Kunst zufälligerweise erst dann entdeckt haben, als die ein oder andere talentfreie Dame unter Beweis gestellt hat, dass man ohne viel zu können oder irgendwas mit Hip-Hop zu tun zu haben, dennoch erfolgreich sein kann. Das wird haargenau so produziert, wie Castingbands 2001 nach einer Staffel Popstars produziert wurden. 4, 5 Writer, 5 Produzenten und eine leere Hülle, die das performt, was sie größtenteils vorgesetzt bekommt. Das Statement von ihm war noch ein bisschen umfassender, aber da hat er schon ein Ding aufgemacht und da ging es dann auch heftig ab, wo ich gesehen habe, dass zum Beispiel DJ Ron, der ja auch neulich bei uns im Interview war, ihm da ordentlich Kontra gegeben hat und auch gesagt hat, jo, also so damit diskreditierst du wirklich auch einfach so viele Female Artists, die das nicht machen, so, du kannst jetzt einfach schreiben, so 95% alle machen und sowas, ne? Mhm. Aber also ich glaube, unterm Strich, man merkt schon, damit hat er wirklich was losgetreten irgendwie.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch beim Durchlesen vieler Meinungen, ist es jetzt auch nie so, dass man irgendwas so 100% ablehnt oder 100% akzeptiert. Das hat man ja auch in diesen Kommentaren gelesen. Also wenn alle so, auch wenn dann Leute noch in Instagram-Stories gefragt wurden, Savage oder so, ne, der hat sich auch nochmal in einer Instagram-Story reagiert und meinte, er versteht, was René sagt, aber hat auch erwähnt, 90% der Acts auf dem Festival identifizieren sich gar nicht als Hip-Hop und das Splash sieht sich halt auch nicht mehr als Hip-Hop-Festival an sich, glaubt er so, ne? Und hat noch diesen Punkt dann mit reingebracht und ich hatte oft das Gefühl so, ey, man versteht die Punkte, die eigentlich genannt werden von den verschiedenen Diskussionspartnern, aber sieht halt dann einzelne gewisse Punkte dann doch ein bisschen anders, was wahrscheinlich auch einfach nochmal komplizierter ist, weil halt alles online ablief in irgendwelchen Instagram-Kommentarspalten, sodass es eben leicht zu Missverständnissen kommen kann. Also das, was du auch schon angesprochen hast. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass es da so wirklich so eine Diskussion jetzt einfach geherrscht hat, so in der letzten Woche. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was auch die Reaktion auf das zweite Statement von MC René sein werden, denn der hat heute Morgen erst ein neues Statement veröffentlicht auf Instagram mit so der Headline Hip-Hop drauf, Pop drin, ein Etikettenschwindel. Auch wieder mit KI-Bild übrigens. Ich lese mal, also ich lese nicht das Ganze vor, aber ich lese einzelne Zitate vor und fasse zwischendrin so ein bisschen zusammen. Er hat so gestartet mit: Das Splash war nie das eigentliche Thema. Es war nur ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Kultur zur Kulisse wird und Kunst nur noch Content ist. Also er geht darauf ein und hat da, glaube ich, auch diese Verwirrung aufgegriffen. So, ne, klar, das Splash hat halt vor etwas mehr als einer Woche stattgefunden. Großes Ereignis, größtes Hip-Hop-Festival in Europa. Und hat sich dann eben bezogen auf einzelne Elemente, die oder so, ne, hat dann sich aufs Line-Up bezogen und alles. Aber es ging ja schon, hat man ja gerade gehört in dem Statement, was Sheldon vorliest, einfach viel um Gesellschaft und so. Ja. Und MC René sagt jetzt an sich in seinem zweiten Statement auch, dass ihm auch aktive Rapper geschrieben haben. Es ist so, jetzt so, wo man auch die einzelnen Punkte von den Rappern weiß, wie was die kommentiert haben, was die gesagt haben, ist so relativ ersichtlich, dass der eine höchstwahrscheinlich PA Sports ist, der andere Kool Savas, ne? Also weil dann eben MC René auch nochmal darauf eingeht, dass ihm ein Rapper geschrieben hat, dass die Leute, die da drin sind, so in der Kultur oder ne, so hier in dem Rap-Bereich oder beim Festival oder wo auch immer, dass die gar nichts mit Hip-Hop zu tun haben wollen. Und ja, er kritisiert eben diesen Punkt, dass das halt eigentlich so die Alarmglocke oder die Red Flags sind, dass man da eben aufpassen muss, weil wofür wird dann gerade die Kultur Hip-Hop genutzt, wenn eigentlich die Leute sich gar nicht damit identifizieren können oder damit nichts zu tun haben wollen. Ja. Er hat dann auch geschrieben, Wir haben eine ganze Generation von Künstlern, die Pop machen, aber als Hip-Hop vermarktet wurden. Festivals, die Dance-Pop buchen, aber Hip-Hop-Festival heißen. Label, die Casting-Produkte erschaffen, aber von authentischem Rap sprechen. Und das Tragische, alle wissen es. Künstler, Veranstalter, Publikum, alle sind Komplizen in diesem Theater. Er geht dann noch auf die verschiedenen Punkte ein, wie das Gatekeeping oder auch die Altersthematik, wofür er kritisiert wurde. Also, ne, dass er jetzt irgendwie mit 48, was fällt ihm ein, da jetzt noch so, oder er sei halt hängen geblieben, so, ne, auf die Punkte geht er auch noch ein und beendet das Ganze so ein bisschen damit, ey, dass wir halt so die Wahl haben, was wir denn jetzt machen können. Also, er schreibt, entweder wir erweitern die Definition von Hip-Hop so weit, bis sie bedeutungslos wird, bis alles Hip-Hop ist und damit nichts, oder wir werden ehrlich, nennen die Dinge beim Namen, schaffen Platz für verschiedene Genres, verschiedene Zielgruppen und verschiedene Ansprüche.
Ich finde das zweite Statement, auch wenn wir es jetzt nicht komplett vorgelesen haben, weil es einfach nochmal viel, viel länger ist als das erste oder Essay, besser gesagt, so nennt er es ja, ist, finde ich, viel klarer. Also es kommt klarer hervor, was er meint, was auch gut ist, dass er das nochmal ergänzt hat. Und ich finde auch irgendwie, aber dazu kommen wir gleich, dass er nochmal mehr einen Punkt damit hat, jetzt nicht gegen das Splash an sich so krass zu schießen und eher halt dieses Thema Etikettenschwindel, hat er es, glaube ich, genannt, aufzumachen. Also, wo er sagt, hey, da kommt Musik raus, die an sich Pop ist, aber wenn die nur ein ganz bisschen so Rap-Elemente beinhaltet, dann verkauft man es eher als Hip-Hop, weil sich das besser verkauft. Das ist ja so ein bisschen so das Hauptthema aus dem Statement. Und ich finde, da können wir gleich mal drüber sprechen. Ich würde sagen, jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand. Wir haben das erste Statement gehört, ein paar Reaktionen, das zweite Statement gehört. Lasst uns die offene Diskussion starten. Und ich finde, das erste Thema, was er ja angesprochen hat in seinem ersten Essay, war ja, das Splash 2025 sei so der Grabstein für Hip-Hop. Das ist ja auch, wo viele in den Kommentaren dann darauf eingesprungen sind. Und die Gegenmeinung dazu ist dann eigentlich, dass das Splash so divers waren wie nie, also von Vielfalt gelebt hat und. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, lass uns mal die beiden Seiten irgendwie beleuchten. Also was spricht denn dafür, was MC René und auch Teile der Kommentarspalte irgendwie so daran kritisieren, jetzt ganz explizit am Splash 2025? Und mir ist also Real Talk jetzt nicht wirklich eingefallen, was da der Punkt sein soll, weil es war ja Real Rap da, aber halt auch irgendwie New Wave, es war Male, Female Artists, alles dabei und sowas. Also so, weißt du, wie ich meine? Also da, in diesem einen Fall fällt es mir sehr schwer, die Argumente nachzuvollziehen.
Ja, vor allem frage ich mich halt, ey, was soll man denn machen? Also wenn schon eine Doji gebucht ist, wo ja zum Beispiel aber auch ein Aria gesagt hat, ey, du kritisierst einerseits so die Meme-Kultur und Doji oder TikTok und so, aber Doji hat natürlich, die ist full Hip-Hop, aber die hat natürlich auch profitiert von sowas wie TikTok und Anxiety und hier die ganzen Videos, die zu ihrem Song entstanden sind und so, ne? Also, dass es so ein Trend wurde. Also auch schon da ist ja irgendwie so eine Widersprüchlichkeit in sich. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, so, ey, da wird Doji halt gebucht als Headlinerin und dann geht aber keiner hin oder geht, ne, ist es nicht so voll oder wie man sich's erhofft, wenn als Hardcore-Hip-Hop-Fan, das zeigt ja dann schon, dass anscheinend dieses Interesse nicht so hoch ist, so, ne, also das macht's ja irgendwie schon schwierig und dann halt auch wahrscheinlich das, was halt Kusavasch gesagt hat, ne, Splash-Festival hält sich vielleicht gar nicht mehr für so ein reines Hip-Hop-Festival, sondern probiert einfach alles so ein bisschen abzubilden, was es halt gibt. Und das hat DJ One auch in den Kommentaren gesagt, ne? Hier auch Quam E war ja auf der Mainstage, ne? Also dann halt zu einem früheren Slot und so. Ja.
Ja, sehe ich genauso. Vor allem, was ich mir auch gedacht habe, ist so, also jedem ist irgendwie klar, was MC René damit meint. Jedem ist irgendwie klar, was diese Kritik an diesem Old School versus New School ist und sowas. Ist klar, ja. Aber wenn man sich das Line-Up vom Splash anguckt, dann finde ich, es hätte so 10 Level mehr Richtung New School geben können, wo die so mit dem Line-Up hätten hingehen können, aber so in die andere Richtung, so dass man sagt, okay, es ist immer noch ein großes Festival, natürlich müssen auch Tickets verkauft werden, man muss ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen und so, gar nicht mal so viele. Also wie gesagt, wir waren bei, keine Ahnung, OG Kimo, Doji, bla, also unzählige Artists, die man so in diese Real-Rap-Richtung halt zählen würde. Von daher, das finde ich gar nicht mal so ein valider Punkt. Und was ich mir auch gedacht habe, ich glaube wirklich, dass MC René nicht ganz versteht, dass Leute nicht mehr nur eine Art von Rap hören. Also ich glaube, früher gab es wirklich diese Abspaltung zwischen, keine Ahnung, zum Beispiel Agro Berlin kam auf und dann war so, hörst du Agro Berlin oder hörst du die andere Art von Deutschrap und so. Und so gab es, glaube ich, häufiger, dass man das so klar trennen konnte. Aber wenn ich mir so, wenn ich mich so zurückerinnere an Splash, wo wir irgendwie draußen saßen mit unseren Zeltnachbarn und wir in die Runde gefragt haben morgens so, yo, wo geht ihr heute hin? Dann war das nicht nur, dass man aus der einen Kategorie oder der anderen Artist nennt, sondern dann war es so, ey, wir gehen jetzt zu Philo und dann gehen wir zu Kimo und dann gehen wir zu bla bla und dann gehen wir zu, weiß ich nicht, Sasa oder sowas, ja. Und es war einfach so, so ist halt das Splash. Also die Leute, die hinkommen, die wollen auch teilweise das. Und von daher, also ich glaube, das Line-Up hat das Splash dieses Jahr eigentlich echt gut gewählt.
Werbung.
Yes, Sherwin, beantworte mir mal folgende Frage. Was bekommt man heutzutage noch für unter 5 Euro?
Für unter 5 Euro? Also ich könnte dir eigentlich sagen, was man nicht mehr für unter 5 Euro bekommt, weil ich mich in den letzten Wochen so häufig darüber aufgeregt habe. Erstmal hat hier ein neuer Döner aufgemacht, direkt um die Ecke. Und ich dachte so, ach nice, direkt mal abchecken, was da so geht. 7 Euro kostet mittlerweile ein Döner. Unfassbar, wo wir da angekommen sind. Dann war ich dieses Wochenende erst im Treptower Park und wollte mir da eine kleine Limonade kaufen, ein 033, und diese Limonade hat einfach 5,50 Euro gekostet. Also das ist insane. Oder jetzt gibt es so ein neues Café hier in der Nachbarschaft, da denkst du auch, ja komm, gehst mal kurz rein, lecker irgendwie ein Cappuccino trinken oder sowas, 6,50 Euro. Die Preise sind insane. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, für 5 Euro gibt es eigentlich nichts Gescheites mehr.
Vielleicht eine Kugel Eis, aber was es auf jeden Fall noch für unter 5 Euro gibt, ist ein sehr, sehr guter Mobilfunktarif. Und zwar bei Lebara bekommt man 20 GB für 4,99 Euro. Also richtig, richtig, richtig krass. Ich meine, 20 GB Datenvolumen, 5G. Was will man mehr? Und ihr könnt auch entscheiden, ob ihr das Ganze als Flex-Tarif haben wollt. Das wäre dann monatlich kündbar für 10 Euro einmalig oder mit 24 Monaten Laufzeit für nur 1 Euro einmalig. Zu den Lebara-Tarifen kommt ihr über unsere Shownotes und könnt das gerne mal selbst abchecken und euch überzeugen, dass es tatsächlich so starke Mobilfunktarife für unter 5 Euro gibt.
Werbung Ende.
Naja, und also jetzt vor allem mal so allgemein gesprochen, jetzt wirklich losgelöst vom Splash, weil darum geht es ja insgesamt auch gar nicht ganz so krass, ne? Aber so insgesamt, glaube ich, ist auch voll das Missverständnis da drin, diese Definition, oder ich habe so ein bisschen meine persönliche Definition sozusagen, und zwar, dass Deutschrap ja nicht gleich Hip-Hop ist. Und für mich haben wir einen Deutschrap-Podcast, kein Hip-Hop-Podcast. Und Deutschrap ist natürlich aus Hip-Hop entstanden. Also Hip-Hop ist so die Kultur und Rap das Genre, und deshalb eben gibt's auch mittlerweile Deutschrap, was diesem Genre Hip-Hop zuzuordnen, oder was der Kultur Hip-Hop zuzuordnen ist. Aber in den letzten Jahren haben sich halt Teile des Deutschrap-Genres immer mehr von der Hip-Hop-Kultur entfernt. Und in unserem Podcast, wir sprechen hier nicht darüber, dass wir Spraying gehen oder DJing. Wir sprechen halt über die Musikrichtung Deutschrap. Und in der Musikrichtung kannst du viel Musik dem Hip-Hop zuordnen, aber eben auch viel nicht mehr. Zum Beispiel diese Techno-Rap-Wave ist vielleicht nicht mehr ganz so krass Hip-Hop.
Ja, oder irgendwie ist auch, also Hip-Hop ist die Kultur, und aus meiner Sicht ist irgendwie so, hat diese Kultur verschiedene Werkzeuge oder sowas, die man benutzen kann. Und früher waren halt die Werkzeuge zum Beispiel, dass man irgendwelche Züge sprayt und scratcht und Breakdance und was weiß ich, so was macht. Und die gleiche Kultur, die aus der gleichen Motivation heraus immer noch existiert, hat halt heute irgendwie neue Werkzeuge gefunden. Weißt du, ich meine? Also so.
Ja. Also es gibt ja auch so diese 4 Hip-Hop-Elemente und so. Und darüber wird jetzt auch schon sehr, sehr lang diskutiert. Also ne, vor 10 Jahren gab es das doch auch schon so, dass da dann die Diskussion war, ey, hat jetzt Hip-Hop neue Elemente so, weil einfach der Zeitgeist ein anderer war.
Ja, ja, also ich denke mir halt so, also man muss einerseits auch sehen, so die Welt hat sich weiterentwickelt. Es gibt jetzt Social Media, das gab es früher nicht, ja. Und es gibt jetzt einfach, also Unternehmen wie, also Major Labels sind einfach riesig geworden, haben ganz andere Strukturen. Da kommen wir auch gleich noch zum negativen Punkt dabei, ja. Aber so die Welt hat sich einfach irgendwie so ein bisschen weitergedreht. Aber aus meinem Verständnis heraus sind Leute, die sich heute zur Hip-Hop-Kultur dazugehörig zählen. Und da schließe ich jetzt mal einfach so unsere Zange, unsere Zeltnachbarn mit ein und die Leute vom Splash und sowas, ja, die haben immer noch den gleichen Vibe irgendwie im Vergleich zur restlichen Gesellschaft, wie damals die Leute, die in der Hip-Hop-Kultur waren, im Vergleich zur damaligen restlichen Gesellschaft. Also so die Werte, die da drin waren, die sind auch heute noch gelebt. Also,
und früher wurde auch diskutiert, als Agro Berlin aufkam, da haben auch, und das ist ja dieses ganze Gatekeeping-Aspekt, da haben auch Leute gesagt, das ist jetzt aber kein Hip-Hop so in dem Stil, wie wir das bisher kennen. So, das hat auch alles durcheinander gewürfelt. Und heute würde man ja auch den Kopf schütteln. Da sieht man so Agro Berlin, wie die alle mit weiten Hosen unterwegs sind. So, ne, damals so, da würde man ja sagen, ey, das ist ja pur Hip-Hop. So, aber damals war das halt auch schon eine Diskussion insgesamt, ja, ob das jetzt so ist oder nicht. Und es hat sich halt einfach, die Szene hat sich halt immer mehr vergrößert. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen meine persönliche Definition vielleicht. Aber für mich ist halt dieses Deutschrap-Genre halt so krass big geworden und nicht alles dazu, das ist vielleicht auch das, was Savas wieder sagt, nicht alle da drin zählen sich halt zu Hip-Hop und müssen sie ja auch nicht so. Und eigentlich wird jetzt auch nicht so viel nach außen hin, meiner Meinung nach, als Hip-Hop gebrandet, sondern viel wird als Deutschrap gebrandet. So, ich würde jetzt niemals sagen, ey, wir haben Hip-Hop-Podcast, weil so sehe ich uns auch nicht. Sondern wir sprechen halt über den gesamten Deutschrap-Kosmos und der ist halt mega groß und kennt mittlerweile halt auch keine Grenzen mehr, weil es halt brutal schwer wäre, immer Grenzen zu ziehen. So, wo hörst du, wo fängst du da an, wo hörst du auf? Oleg Sesh macht pur Deutschrap, aber der hat auch mal ein Feature mit Vanessa Mai gehabt, so Schlagersängerin, so, ne, dann, keine Ahnung, musst du bei einzelnen Künstlern schon aufhören, so bei manchen Liedern, so, dass du das halt dann nicht mehr besprichst und das eine schon und so, keine Ahnung, das ist auch viel zu stressig, sich da den Kopf zu machen, wo man jetzt die Grenze zu allem zieht.
Ja, wobei hier muss ich im gleichen Atemzug sagen, dass ich finde, dass er da noch, also wirklich den größten Punkt auch mit hat irgendwie. Es ist eher so ein Bauchgefühl-Ding und so wie so ein Problem, was man mit der Situation an sich hat, mit den Labels da oben oder was weiß ich. Aber man hat schon so das Gefühl, dass gerade so die Major-Labels irgendwie immer mehr Wege finden, Artists zu platzieren oder dir irgendwelche Hebel haben, um was als einen Hit zu verkaufen, wenn du es häufig genug gehört hast, denkst du, es ist so. Oder du siehst irgendwie einen Song, den du in der alten Zeit nie angehört hättest, wenn du den jetzt mit 10 witzigen TikToks in deiner Timeline hast, wo Leute dazu übel tanzen und sowas, dann denkst du irgendwann, ey, eigentlich ist das ein geiler Song oder so. Ich glaube, jeder hat das schon mal gehabt, dass man dann irgendwann sich erwischt, wie man den Song doch im Kopf hat oder so, obwohl das gar nicht der Stil ist und sowas. Also irgendwie so, da finde ich, hat er noch so den größten Punkt oder er spricht ja auch darum, dass bei vielen so das Thema fehlt, was wir witzigerweise letzte Woche auch bei zum Beispiel Apache und Raff hatten, irgendwie so gesagt haben, so, worum geht's eigentlich in dem Lied? Wenn man es so analysiert hat und merkt, ey, eigentlich sind es so ein bisschen so Sätze, die sich cool anhören, die am Ende auch ein schönes Lied sind, aber es ist ja jetzt nicht mehr irgendwie Musik, die ein Statement hat, nicht mal mehr ein Song, der ein Thema hat, ja. Von daher finde ich, da hat er so den stärksten Punkt und ich finde, das ist was, wo man sich wirklich geil drüber aufregen kann, aber irgendwie ist es auch sowas, was so einfach keine Lösung hat. Also ich glaube, dieses Monstrum ist von der Kette gelassen und das kann man fast nicht mehr einfangen. Also es ist gut, dass es überall noch diese Real Rap, Real Hip-Hop Artists gibt, die aufkommen und die ja auch ehrlicherweise wieder mehr Popularität bekommen, wenn man sich mal so Daipi, Kwame, OG Kimo und so weiter. Aber ehrlicherweise trifft hier einfach dieser Satz zu, so don't hate the player, hate the game. Also ich meine so, also wenn du halt irgendwie ein junger Künstler, Künstlerin bist, egal welcher Couleur, was weiß ich irgendwie, und du willst halt erfolgreich sein, du sagst halt das, was ich mache, jetzt egal was es ist irgendwie, oder ich als Person will da oben sein, ey, dann nutzt du halt die Möglichkeiten, die es heute gibt, wenn ein Label dir ein krasses Feature vor die Füße legt oder was weiß ich. Also weißt du, ich meine, es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, wie man das wieder einfangen sollte oder ob das überhaupt ein Thema ist, was überhaupt diskussionsfähig ist, weil was soll man denn dagegen machen, so weißt du das? Ja.
Ja, die Diskussion ist halt wirklich größer eigentlich als halt dieses so, yo, Splash beerdigt Hip-Hop, so, ne? Also, die Diskussion geht ja so viel weiter raus und das habe ich mir nämlich auch gedacht, eigentlich ist doch, das Problem sind jetzt nicht die Festivals und das Booking, das ist irgendwie noch so das kleinste Problem, die müssen sich doch auch daran orientieren, was halt gerade aktuell im Trend ist, weil die müssen ja auch irgendwie überleben, so, ne, also, und da kommt man eher an Punkte hin, die du gerade schon genannt hast, wo ich dann viel mehr sowas sehe, wie so, sind dann nicht eher so Spotify und Streamingdienste und Playlist-Kuratoren bei Spotify das Problem? Ist nicht das dann so eigentlich so die Thematik, wo man hingehen muss, weil die geben ja vielleicht ein bisschen vor, was man feiert oder halt dieses ganze TikTok-Social-Media-Ding. So, also er hat vorhin waren auch so Sätze drin wie so, ey, hier, wann hat Hip-Hop aufgehört, Hip-Hop zu sein und angefangen, nur noch Content zu sein oder lieber Memes als, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, so MC René, ne? Aber das sind doch jetzt keine Probleme, die irgendwie gerade nur, also die jetzt nur irgendwie ein Festival-Line-Up oder sowas projizieren, sondern das ist ja einfach, ey, die Gesellschaft feiert halt Memes. Früher hat die Gesellschaft Bild-Memes gefeiert und mittlerweile Video-Memes und so entsteht eben viel Meme-Kultur. Und Deutschrapper müssen da halt irgendwie dann mitgehen in ihrer Promophase, aber dann ist dieses Problem viel größer greifender, da kann man dann Konzerne wie Meta und so angreifen, dass die überhaupt existieren oder TikTok so, aber ne, da muss man eigentlich viel mehr anfangen.
Ey, das ist eigentlich ein guter Punkt, wo ich in der Vorbereitung jetzt gar nicht dran gedacht habe, aber du hast recht, also diese Playlisten, eigentlich die Playlisten und die TikTok-Strategien sind der Teufel, also weißt du so, weil du hast mittlerweile so ein Vertrauen aufgebaut in die Playlisten, dass das, was da oben ist, das ist, was alle hören wollen oder das, was viele Views auf TikTok kommt, ist das, das stimmt.
Ja, und zusätzlich auch die Aufmerksamkeitsspanne, die natürlich auch wieder dadurch trainiert wird, wie lange sind Spotify-Songs, wie lange wie konsumieren wir Social Media. Aber das sind ja alles Punkte, die dazukommen. Man hat halt, also die junge Generation oder wir auch eingeschlossen, weil wir es auch die ganze Zeit konsumieren, wir haben halt gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, uns ein langes Album in Ruhe anzuhören. Und dadurch ist es halt auch weniger gefragt. Die Kunst an sich ist plötzlich weniger gefragt, auch wenn die immer noch krass ist. Ey, wie oft sage ich hier auch im Podcast, ich finde den und den Artist krass, aber ehrlicherweise merke ich dann selbst an meinem Hörverhalten, dass ich das doch gar nicht mehr so intensiv höre. Und vor 10 Jahren hätte mir die Musik oder vor 15 Jahren noch sehr krass gefallen und ich hätte es wirklich auch privat viel weiter gehört, aber heutzutage hat sich dann manchmal mein Musikgeschmack eben auch mehr in Richtung, ey, ich höre jetzt lieber dieses Lied, weil das geht irgendwie leichter runter oder so, ne? Also man ist ja irgendwie auch selbst Teil des Problems und ich habe manchmal auch so, Stichpunkt so Playlist und Playlist-Kuratoren, habe ich auch so ein bisschen das im Kopf, was Val Weisel erzählt hat bei uns im Interview, der gesagt hat, ey, wir sind die alte Garde, wir haben diese Playlisten mit aufgebaut und kommen da teilweise gar nicht mehr selbst mit rein. Und ich glaube, er ist so auf dieses Deutschrap-Brandneu-Ding eingegangen, weil das damals auch noch ein bisschen so einen anderen Namen hatte quasi. Und mittlerweile ist da der ganze Deutschrap-Kosmos vertreten. Und lange Zeit hat man aber auch immer sich dann gewundert, so ey, warum sind jetzt so Nina Chuba oder so in so einer Playlist ganz oben und halt so der innere Kern von Deutschrap ist dann irgendwie weit unten. Und das sind ja dann so Probleme eigentlich, ne? Warum gibt es da nicht irgendwie so eine klare Trennung oder warum wird so der innere Kern nicht nach oben gehalten? Und gleichzeitig kann man sich aber halt auch fragen, so ey, die Musik, die Künstler von vor 10, 15 Jahren gemacht haben, wenn die jetzt heutzutage nicht mehr so erfolgreich sind, hat das jetzt auch nicht nur immer was mit den Playlisten zu tun, sondern vielleicht auch einfach mit der Art der Musik, die jetzt machen, die halt einfach nicht mehr so ballert, wie es halt noch vor 10 Jahren getan hat.
Ja. Aber in einer gewissen Weise hast du auch gerade MC René irgendwie recht gegeben. So, dass du halt so Deutschrap brandneu und dann hast du Nina Chuba ganz oben. So, also, weißt du, wie ich meine? Also so, er hat schon einen Punkt, finde ich, mit diesem, du labelst Sachen als Hip-Hop oder Deutschrap, sage ich jetzt mal irgendwie in einem Zusammenhang sozusagen, um sie zu pushen, weil es anders, also, weißt du, ich finde, damit hat er schon einen Punkt, auch ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen oder so, auch jetzt gar nicht gegen Nina Chuba geshootet oder sowas, ja, so, aber damit hat er schon einen Punkt, weil wenn du jetzt irgendwie, du nimmst junge Artists, die irgendwie so Musik machen, die jedem gefallen, die überhaupt nicht angreifend sind oder irgendwie, wie sagt man denn, so polarisierend oder irgendwas, so, wenn du es Pop nennst, ist es, glaube ich, super schwierig, damit erfolgreich zu werden, wenn du den Pop-Weg gehst, ja, also die Pop-Festivals probierst reinzukommen, Pop-Radiosender, whatever, ja, wenn du es Deutschrap nennst und dich so ein bisschen mit den Deutschrappern connectest, so ein bisschen so irgendwie, weißt du, sowas irgendwie, auf einmal bekommt das Ganze so eine Authentizität, du denkst so, ey, das ist irgendwie real, du hinterfragst gar nicht so wo kommt das jetzt her und sowas, also wie gesagt, das ist, finde ich, so der größte Punkt, wo er irgendwie recht hat mit diesem so, du labelst Sachen als Deutschrap / Hip-Hop, einfach nur, weil es dann sich besser verkauft.
Ja, ey, ja. Absolut. Also wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Probleme mit dieser Thematik, wie nennt man was so, ne? Weil für mich Hip-Hop ist irgendwie hat er es so, finde ich, falsch gelabelt, weil eigentlich ist dieses Deutschrap-Ding und ich sehe so, dass dieser Deutschrap-Kosmos für alle offen ist, auch für eine Nina Chuba, für einen Peter Fox und so, aber es gibt halt Artists, die bewegen sich am Rand und dann gibt es halt den inneren Kern und dann kann man so diskutieren, wen pusht man jetzt am meisten durch was und in welcher Playlist und so, ne? Dann muss es vielleicht eine für diesen harten Deutschrap-Kern geben und eine, die halt alles ein bisschen weiter fasst und damit auch alles inkludiert. Aber auf Festivals, ehrlicherweise, ist doch völlig fein, wenn alles ein bisschen weiter gefasst ist, damit halt auch alles abgedeckt ist und weil das halt auch einfach das Interesse der allgemeinen Zuschauer und Fans halt widerspiegelt irgendwo auch, ne? Und Festivals müssen sich am Ende ja auch einfach aus ökonomischen Gründen gut verkaufen.
Ja. Ja, und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, finde ich, zu dem dritten Thema, was er ja so aufgemacht hat. Und zwar so die Kommerzialisierung versus der Kultur. Und ich finde, das ist so ein schwieriges Thema. Und finde ich dann auch gut, dass er in seinem zweiten Essay dann so von den Festivals wieder ein bisschen weggerudert ist. Weil, also, die Festivals haben wir jetzt gerade ausgearbeitet mit, was du gerade zu Spotify gesagt hast, Major Labels etc., was wir alles durchgesprochen haben jetzt, ist so ein bisschen klar geworden, dass die Festivals doch gar nicht mal so eine Schuld daran haben, weil einerseits von außen betrachtet, man denkt so, ey, okay, die Ticketpreise, die gehen durch die Decke, es ist alles so teuer auf dem Festival, ja, aber man hat ja kein Gespür dafür, wie teuer es ist, so ein Festival auch zu veranstalten. Und ich finde, man sieht es ganz gut daran, Hip-Hop Open, haben wir vor einiger Zeit noch drüber gesprochen, die haben irgendwann ihr Ende bekannt gegeben, war ein großes Hip-Hop-Festival, haben gesagt, ey, ein Jahr machen wir noch, ja, was kam raus, mussten dann korrigieren und sagen, ey, sorry, nicht mal das Festival dieses Jahr findet noch statt, wir müssen es sofort einstampfen, weil wir nicht genügend Tickets verkauft haben und im Umkehrschluss die Kosten zu hoch sind. Oder woran ich jetzt auch denken musste in der Vorbereitung auf diesen Podcast hier, du erinnerst dich bestimmt noch, wir hatten vor einiger Zeit eine Zusammenarbeit oder eine Collab mit dem Festival Taktik Open Air. Das war ein kleines Hip-Hop-Festival aus Berlin, was wirklich so in diese Real-Rap-Richtung zählt. Da war 8-4, Ulysse, Die P und so weiter. Da gab es Rap-Battles, eine Skate-Area und so, also wirklich per Bilderbuch Real Rap Hip Hop Festival, ja. Richtig cool. Das waren super nette Leute, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Wir haben schon die Werbung hier im Podcast gemacht. Wir haben auf Instagram Sachen geteilt zu dem Festival. Das war richtig was, wofür man so richtig gerne auch so ein Fürsprecher war und sowas. Turns out, kurz vor dem Festival, ey, ist leider alles zu teuer. Wir können es nicht umsetzen. Ticketverkäufe nicht groß genug. Wir müssen alles sofort abbrechen und stoppen. So. Und wenn du diese Seite siehst und auf der anderen Seite siehst, so, wie waren denn die Leute auf dem Splash drauf? Die hatten ultra viel Spaß. Ich hatte ultra viel Spaß. Das war einfach eine richtig schöne Zeit, ja. So, dann muss man sagen, okay, ey, da ist dann halt dieses Kommerz versus Kunst-Ding. Da haben die dann doch irgendwie einen guten Weg gefunden, weil irgendwie muss man ja beides schaffen. Also keiner profitiert davon, wenn das Splash nächstes Jahr pleite ist.
Also, ja, safe. Ja, und es also ist ja völlig logisch, dass es gerade Festivals im Allgemeinen, gerade jetzt nach Corona-Krise, ne, die Eventbranche ist einfach heftig am struggeln. Du hast gerade schon gesagt, ne, reihenweise Festivals brechen weg, so. Ja, was so, ne, die müssen natürlich irgendwo auch kommerziell schauen und dann probierst du halt ein Line-Up aufzustellen, was dem aktuellen Zeitgeist entspricht und jetzt nicht, um halt irgendwelche Hip-Hop-Realkeeper nur glücklich zu machen, so, weil das bringt am Ende dann auch nichts, ne? Also das spült ja nicht das Geld in die Kassen.
Ja.
Und muss halt also irgendwo einen Spagat schaffen.
Ja. Und was man vielleicht auch manchmal so ein bisschen unterschätzt irgendwie, also einerseits, also Splash gehört zu dem riesigen Konzern Live Nation, also Splash Good Life gehört zu Live Nation, internationaler Konzern, der alle Riesenkonzerte irgendwie macht. Das ist das eine Ding, was man halt berücksichtigen muss. Also das ist jetzt nicht so 5 Leute irgendwie, die komplett alles bestimmen, sondern da sind halt irgendwie große Strukturen auch dahinter. Und die andere Seite der Medaille ist auch, als wir da waren so viele internationale Leute, da war eine Gruppe von Franzosen, letztes Jahr unser Zeltnachbar, der hat auch kein Deutsch gesprochen, der kam aus UK, der war nur da, um Playboi Carti zu sehen oder sowas. Splash ist halt eins der größten Hip-Hop-Festivals in Europa. Also Leute kommen auch dahin, um diese Artists zu sehen. Ich meine, Doechii oder ein Young Thug oder sowas, die kriegst du jetzt nicht jede Woche auf einem Festival. So, das heißt, da muss das Splash ja auch gucken, wie es das Line-Up dahingehend abstimmt, dass es halt irgendwie für alle so ein bisschen Sinn macht. Also, naja, okay, wir schweifen ein bisschen ab.
Ja, und also, was ich mir auch so halt gedacht habe bei dieser ganzen Sache, das haben ja jetzt auch so einige Leute geteilt und so, ne? Also einige Rapper auch geteilt, so dieses Statement von MC René. Und irgendwie ist mir dann so auch in den Sinn gekommen, so, ey, diese ganzen Diskussionen gibt's ja eh andauernd, so, ne? Ist das Hip-Hop oder nicht? Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, hier so Kollega und Majo, die hatten doch auch mal diesen Track, das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Und haben das ja schon auf eine lustige Art und Weise aufgegriffen, weil auch bei denen vor über 10 Jahren gab es auch diese Diskussion, ja, ist das Hip-Hop, was sagt die Hip-Hop-Polizei dazu? Gab es auch irgendwelche, die gesagt haben, so hier und da. Und da habe ich gedacht, so komm, ich bin mal wie MC René, nutze auch ein bisschen die Hilfe hier von KI und frag doch mal die Hip-Hop-Polizei, aka ChatGPT, und habe dem einfach mal so ein paar Fälle sozusagen gegeben. Und eine Sache, die ich mich dann gefragt habe, ist so hier, wenn der Rapper, ne, die machen ja einerseits dieses so, hier Real Hip-Hop und ich teile mal das Statement von MC René, aber auf der anderen Seite ist bei Rappern auch sehr beliebt, zum Beispiel sowas wie Twitch-Casino-Streams zu machen. Da habe ich mich gefragt, so ist das eigentlich noch Hip-Hop? Und die Hip-Hop-Polizei hat darauf geantwortet, Tatbestand Glücksspiel-Content auf Livestream-Plattform, Ort Twitch TV meist nachts, Zeitraum 2021 bis heute mit steigender Tendenz, Urteil der Hip-Hop-Polizei, in den meisten Fällen nein, das ist nicht mehr Hip-Hop. Kontextanalyse, Hip-Hop war immer Street, aber auch immer Realness und vor allem Eigenverantwortung, Empowerment und Community-Building. Casino-Streams auf Twitch, die oft gestellte Versprechen wie schau mir zu, wie ich mit ein paar Klicks fett gewinne, diese Narrative klingen nicht nach Hustle, sie klingen nach Illusion und sie richten sich meist nicht an das System, sondern an Fans aus der eigenen Community, die oft jung und beeinflussbar sind.
Stimmt, stimmt.
Und genau das Gleiche habe ich auch nochmal mit zwei anderen Punkten gemacht, die auch ein bisschen auf unsere vorige Diskussion eingehen. Einerseits haben wir viel jetzt über so, wen sollte Festivals buchen, und ich glaube, eine große Kritik ist auch so Techno-Rap an sich, ne? Da habe ich mich gefragt, Deutschrap auf Techno-Beats, ist das noch Hip-Hop? Und ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, ne? Urteil der Hip-Hop-Polizei, ja, das kann sehr wohl Hip-Hop sein, wenn es aus dem Bauch kommt. Deutschrap war noch nie ein reines Genre, es war schon Trap, Boom-Bap, Drill, Cloud, Afro, House-Infused und jetzt eben auch Technoid. Wenn du die Wurzeln von Hip-Hop betrachtest, dann ist der Ursprung eine Fusion aus Breakbeats, Funk, Disco und Street-Vibes. Techno ist also kein Bruch, sondern eher eine Rückbesinnung auf das Rave-Element des Untergrunds. Geil. Und das Gleiche habe ich mich dann auch noch zu TikTok gefragt, ne? Also ist es noch Hip-Hop, wenn Rapper auf TikTok extra Tracks zum Tanzen droppen, ohne Message, ohne Punchlines, nur fürs virale Meme? Und Urteil war hier, ne? Wir hatten jetzt einmal ganz klar Nein, also quasi rot, einmal ganz klar, also ne, so grün, so mit so Techno-Rap, das kann man schon so zu Hip-Hop zählen. Und jetzt haben wir hier so gelbe Ampel, möglich, aber hochgradig unter Beachtung. TikTok ist das neue Mixtape, nur schneller, bunter, kürzer. Hip-Hop war schon immer Performance, Stil, Hook, Energie. Aber wenn Musik nur als virales Vehikel produziert wird, ohne Haltung oder Skill, dann ist es Content, nicht Hip-Hop. Also krass. Hier auch ja. MC René hat seinen Punkt mit Content, nicht Hip-Hop. Ja. Hooks dürfen einfach sein, aber Rap ohne Rap ist kein Rap. Ja. Ein 20-sekündiger Beatdrop mit Sheesh drauf ist nicht Hip-Hop. Aber ein Track, der viral geht und Haltung hat, absolut erlaubt. Okay.
Geil.
Danke an den Hip-Hop-Kommissar.
Geil. Ey, das ist richtig gut, weil vor allem, ey, das ist eigentlich richtig cool, Mann, weil es gibt ja sehr viel Content jetzt im Sinne von textlicher Content, der irgendwo im Internet rumschwirrt über Hip-Hop, über die Historie, sowohl aus Amerika, international, Deutschland, whatever. Und das war jetzt mal ganz spannend zu wissen, was eine KI, die natürlich auf diesen Daten trainiert wurde, dazu sagt.
Ja. Können wir auf jeden Fall mal ausbauen auf Instagram mit irgendwie 10 steilen Hip-Hop-Thesen und mal nachfragen, ob das Hip-Hop ist. Ich bin auch gespannt, was da rauskommt, wenn man das nochmal ein bisschen umfangreicher aufgreift. Aber ja, so, was ist dein Fazit jetzt so zu dieser ganzen Diskussion?
Also, Fazit ist ja erstmal jetzt überhaupt schwer zu sagen, weil irgendwie gefühlt 10.000 Themen aufgemacht wurden und irgendwie jeder auch so ein bisschen so eine Meinung hat, die nicht unbedingt das Gegenargument zu dem Argument der anderen Person war. Aber zusammengefasst, finde ich, kann man sagen, MC René ist auf jeden Fall in der Position, er hat so die Reputation, so ein Thema loszutreten, aufzumachen. Ich finde, er hat es auch eigentlich in einer ganz guten Art und Weise gemacht, indem er dieses erste und dann das zweite Essay gemacht hat. Und ich fand auch die Kommentare zum Großteil konstruktiv. Also ich glaube, es ist wirklich, manchmal denkt man so, okay, Gan, wird jetzt wieder diese Diskussion aufgemacht, was ist Rap, was ist nicht Rap, was ist Hip-Hop und sowas. Aber ich glaube, es ist wichtiger, als man manchmal denkt, dass man diese Diskussion alle Jahre wieder hat, um einmal so ein bisschen tachiert wird und so ein bisschen merkt so, ey, da sind schon noch Leute, die hierfür die Fahne hochhalten. Es gibt aber auch Argumente hierfür, das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir Vielfalt haben. Es ist aber auch wichtig, dass man Rap nicht einfach zu, wie René sagt, einer Marke macht, die man überall draufklatscht und so. Und von daher, ich glaube, die Debatte darüber ist einfach in sich, um jetzt mal hier die Politiker zu zitieren, ist in sich wichtig und richtig, das kann man vielleicht abschließend noch dazu sagen. Aber jetzt kommen wir mal von so einem intellektuellen Topic zu ein bisschen mehr Gossip. Und zwar kommen wir richtig rein in den RTL-Kosmos, DSDS. Was gibt's denn da für neue Nachrichten?
Ja, und da kann man ja auch schon direkt fragen, ist das jetzt noch Hip-Hop? Ich glaube eigentlich nicht. Und da sieht man auch, wie die Grenzen verschwimmen. Aber gut, kommen wir in den Deutsch-Pop-Kosmos mit DSDS. Und ja, 2014 hat er allen bei DSDS einen positiven AIDS-Test gewünscht. Ich glaube, Anna-Maria fände das jetzt nicht so cool, wenn Bushidos Wünsche von vor 10 Jahren heutzutage noch wahr werden würden. Denn Bushido ist Teil der kommenden DSDS-Jury. Es gab sehr, sehr viele Spekulationen schon. Vor allem, weil Bushido, ne, dass der jetzt so mit in diesem ganzen RTL Sender-Kosmos da stattfindet, ist ja schon länger klar. Gab es schon früher auch dann halt so die Witze so von wegen, hey, du hast noch vor 10 Jahren den Sender gedisst und jetzt bist du selbst dort. Und dann vor einem halben Jahr dann doch schon nochmal eine Überraschung, dass er eben beim DSDS, eine der Endrunden oder sowas, oder sogar Finale plötzlich aufgetaucht ist. Vor allem, weil zu der Zeit klar wurde oder es Spekulationen gab, dass eben Pietro Lombardi aufhört, der jetzt die letzten 2 Staffeln halt mit am Start war in der Jury. Und dann gab es schon irgendwie so Gerüchte, dass Bushido jetzt so direkt fliegenden Wechsel mit dem macht und sogar schon im Finale, glaube ich, mit drin sitzt und so. Und er hat dann irgendwie so nur so einen Besuch abgestattet, hat gesagt, die SDS ist deutsches Kulturgut und ist natürlich schon irgendwie eine krasse Sache, wenn man überlegt, dass damals er auf dem Song Mitten in der Nacht, das war damals so die erste Single-Auskopplung zum Sonny Black-Album, da waren halt Lines drauf wie, ich ficke RTL, diesen Hurensohn-Sender, wann kommt der pädophile K endlich hinter Gitter, DSDS, Paradies, war du Kinderficker, ich wünsch allen bei der BZ und bei DSDS einen positiven AIDS-Test. Das waren so die Lines damals da drauf. Und das sind ja schon auch, die gehören wahrscheinlich so zu den härtesten Bushido-Lines. Deswegen ist schon sehr, sehr krass, dass jetzt dieser Switch kommt und Dieter Bohlen, Easy Glück und Bushido in der Jury sitzen und höchstwahrscheinlich auch noch eine 4. Person.
Ja, krass. Ich muss sagen, also man ist ja mittlerweile einfach gar nicht mehr so geschockt, wenn man sich mal anschaut, was Bushido für einen Wandel in den letzten Jahren durchzogen hat und wo er sich jetzt so positioniert irgendwie, dann macht es ja sogar irgendwie so ein bisschen Sinn. Es wirkt aber, finde ich, sogar fast auch so ein bisschen verzweifelt seitens DSDS. Ich habe mir nämlich mal die Einschaltquoten über die Jahre hinweg angeschaut und in den ersten Jahren von DSDS lagen die Einschaltquoten bei 4 bis 6 Millionen Zuschauern pro Folge. Jetzt muss man natürlich auch sagen, damals war eine ganz andere Zeit. Da saß ganz Deutschland irgendwie vor den Fernsehern, wenn DSDS anging. Ja. Aber 2024 wurden mehrfach die niedrigsten Quoten der DSDS-Geschichte ever gemessen. Keine Folge überschritt jetzt die Marke von 2 Millionen Zuschauern, auch das Finale blieb darunter. Und dementsprechend glaube ich halt, dass DSDS irgendwie neue Wege sucht, Leute zu finden, die das Ganze wieder populärer machen, die das Ganze wieder irgendwie aufregender machen. Und wenn ich mich so daran zurückerinnere, Bushido ist ja nicht der erste Deutschrapper oder Person aus dem Deutschrap-Kosmos, der in dieser Jury war. Beispielsweise Loredana war ja auch in der Jury von DSDS und K1. Und während ich Loredana irgendwie als so ein bisschen so wahrgenommen habe, also irgendwie gar nicht so, dass es jetzt dadurch so einen Push bekommen hat, erinnere ich mich daran zurück, als K1 in der Jury war, das war schon irgendwie nochmal so ein Schwung nach oben, fand ich. Also K1 hat da, finde ich, einerseits sehr gut reingepasst, aber andererseits halt auch dem Ganzen irgendwie so einen Push gegeben irgendwie.
Echt? Und
ich finde schon.
Aber das war doch die Zeit, wo der so komplett, also das war ja wirklich die Zeit, wo das Stimmungsbild auch gekippt war. Leben und Tod des Kenneth Glöckler rauskam und
ja.
Zumindest so, also alle aus dem Deutschrap und dadurch auch viele Leute in der Öffentlichkeit ihn halt schon sehr krass gehatet haben auch.
Das stimmt, aber auch viele aus der Real-Rap-Bubble sozusagen, ja. Und ich glaube, viele, die so aus der, ich glaube, so aus der Allgemeinheit war das schon so ein kleiner Push für DSDS. Mhm. Aber was ich mich halt frage ist, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, als K1 bei DSDS war, dann finde ich, war das so auf so einem Krassheitslevel so eine 8 von 10, 9 von 10, dass K1 dabei war. Und es war so, oh geil, deswegen guckt man sich jetzt so DSDS an. Und dass so heute Bushido in der Jury ist, ist für mich so eine, ich weiß nicht mal, ob ich mir angucken werde, also so eine 6 von 10, keine Ahnung. Plus, ich kann mir auch Bushido irgendwie gar nicht da vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Ich finde, der ist so, der matcht auch gar nicht mit Dieter Bohlen irgendwie. Ich kann mir so nicht vorstellen, wie die so Feedback geben zu einer, boah, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das so cringe an. Ich weiß auch nicht.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, Kay und Dieter haben schon sehr gut zusammengepasst. Bei Bushido und Dieter Bohlen bin ich mal gespannt, wie es klappt, weil ich glaube, die haben so eine natürliche Distanz zueinander.
Mhm.
Und ich weiß, dass es halt sehr cringe wird so, aber so mittlerweile weiß man ja auch, dass das halt jetzt so Bushidos Metier einfach auch ist und dass der halt, dass der das ja auch mag, diese Cringeness auch ans, ja, so an so ein gewisses, ne, das so auszureizen, sowas wie so,
ja.
Keine Ahnung, was gab's da irgendwie, wo er mit seiner Frau im Interview saß und dann gesagt hat, ja, wenn ich auf der Bühne stehe, dann juckt dir schon ab und zu die Brosche, so. Und solche Kommentare, und das kann ich mir halt richtig, richtig gut vorstellen in diesem DSDS-Kontext, so, und dass das halt auch für virale Momente sorgen wird, genau, weil es halt so einen krassen Cringeness-Faktor hat.
Ja.
Werbung.
Sherwin, ich habe heute mal was mitgebracht, weil jetzt kommt ja der Sommer und ich liebe es, geile Drinks zu trinken, bin aber gleichzeitig immer ein bisschen faul, was das Mixen angeht. Also, stell dir vor, 26 Grad, Wochenende vortrinken, aber eben keinen Bock auf groß rummixen und viele Zutaten einkaufen, sondern lieber alles so ein bisschen locker halten. Und was da ja immer geht, ist Skinny Bitch. Kennt aber schon jeder, da erzähle ich jetzt auch keinem was Neues. 9-Mile-Wodka, bisschen Limette oder Zitrone und mit Sprudelwasser auffüllen. Also habe ich für ein paar Variationen, was man da so noch draus zaubern kann, ChatGPT gefragt, wie macht man aus einem Skinny Bitch einen bisschen fancigeren Drink, der aber trotzdem nicht der Überaufwand ist. Und jetzt habe ich 3 neue Rezepte und einen von den Namen habe ich mir selbst ausgedacht. 2 stammen von ChatGPT.
Geil, ich
also,
bin gespannt.
Du musst raten. Let's go. Wir fangen an mit Cucumber MC. MC steht in dem Fall für Mintcooler. 9-Mile-Wodka, Soda, frischer Limettensaft, Gurke, Minze. Darauf freestylt sich's noch mal besser. Cucumber MC. Dann Variante 2. Basilikum-Zitrus-Kickdown. Zitrone und Basilikum treffen aufeinander, Vollgas mit Basilikum und 9-Mile. Und dann Variante 3, der Berliner Beerenbomber. 9-Mile, Soda, Himbeeren, Rosmarin und dann noch ein bisschen so Salz am Glasrand, so Margarita-mäßig. Also urbanes Krass. Feeling durch und durch, der Berliner Beerenbomber. Das sind die 3 Optionen und du musst jetzt raten, welcher Name dieser 3 Variationen von mir
Ich kommt. Muss sagen, also für simple Drinks waren manche ja schon relativ voll mit Ingredients, aber hören sie auf jeden Fall sehr lecker an, muss man sagen. Vor allem der Berliner Beerenbomber, auf den wäre ich sehr gespannt. Ich glaube aber, dass du dir den zweiten Namen ausgedacht hast. Was war das nochmal mit Kickdown Lemon?
Basilikum Citrus Kickdown, ja.
Der klingt ein bisschen erfunden.
Ja, aber tatsächlich stammt Cucumber MC von mir. Steht ja, ne? Cucumber Mint Cooler kennt man schon insgesamt, aber hier diese Variation mit dieser Abkürzung, habe ich gedacht, wir sind ja hier in einem deutschen Podcast, da passt das schon am besten. Welche Zutat natürlich bei jeder Variation mit dabei ist, ist 9-Mile-Wodka. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge Deutschrap Plus.
Werbung Ende.
Hey, was ich mich frage, also ich kann es gerade zeitlich gar nicht so einordnen, aber wenn, also ich kann es wirklich, ich war voll schlecht in so Jahreszahlen, aber wenn du sagst, die Zeit, wo K1 bei DSDS war, war auch so die Zeit mit so Leben und Tod des Kenneth Glöckler, dann war zu dem Zeitpunkt K ja auch noch voll in diesem Rap-Ding drin, ja, und einige Jahre später hat K sich ja dann auch musikalisch an den DSDS-Kosmos angepasst. Also so Songs wie Louis Louis, die auf, oder wie heißt es, Louis, weiß ich gar nicht genau, also angelehnt auf Modern Talking beziehungsweise Dieter Bohlen oder auch zum Beispiel Senorita irgendwie mit Pietro Lombardi und sowas. Also der ist da ja dann voll eingestiegen. Und Bushidos letzte Releases waren ja noch richtig ass, also so, ne? Also natürlich hat keiner mehr abgekauft, aber halt noch richtig Assi-Rap so. Und so, glaubst du, dass Bushido die gleiche Transformation durchmacht und dann auch bald so, also so Schlager?
Ich hoffe, so
es
weit
würde so
jetzt
passen.
Nicht.
Oh Ey, es würde so passen. Ich, aber no joke, guck mal jetzt so, no joke, ja. Also, wen will Bushido denn noch so mit dieser Art von Rap-Musik irgendwie überzeugend. It's not gonna happen, ja. Das heißt, eigentlich, wenn Bushido jemals wieder Musik machen will, dann muss es doch fast Musik sein, die mit seiner jetzigen Lebenssituation aligned. Also irgendwas, was so featuring Pietro Lombardi oder Dieter Bohlen oder was weiß ich was ist. Also so, irgendwie ist er doch fast dazu gezwungen jetzt, also selbst verschuldet, aber weißt du, ich meine.
Also ich hoffe nicht, dass es dazu kommen Nein, wird, dass diese Transformation nicht. Kommt. So, er will, ich glaube auch, Bushido hat einfach wirklich keinen Bock mehr auf Musik und ihm macht es wenig Spaß. Ich meine, ein Indiz ist ja auch einfach dieses Texte schreiben lassen und so in den letzten Jahren so. Und er hat keinen Bock auf Videodrehs und alles, ne? Er findet es einfach ätzend. Also wurde so von mehreren Seiten einfach schon bestätigt und auch von ihm selbst. Und er arbeitet ja jetzt im Moment auch an seinem wirklich letzten Album, was dann zur Tour auch rauskommen soll oder dann irgendwie nach der Tour. Ich weiß noch nicht, wie er es plant. Und es gibt ja gerade auch schon eben Gerüchte zu einer ersten Single, die rauskommen soll, wo dann zum Beispiel Animus gedisst wird. Und anscheinend hat Bushido einen neuen Ghostwriter, der anscheinend sehr viel halt darüber spricht und deswegen diese ganze Sache dann schon an Animus rangekommen ist und der schon darüber Bescheid wusste, was ich halt auch wild finde, wenn du dann halt mit jemandem zusammenarbeitest, ne, der anscheinend so viel ausplaudert, ist ja super unpraktisch, wenn du jetzt so einen Überraschungsrelease planst, ne?
Ja, true, aber krass, bin ich gespannt, was da der Ghostwriter kocht.
Ja, und auch wer das ist, also ob man das mal rausfindet. Bisher hab ich noch nicht irgendwie so ganz rausfinden können, wer das ist. Hab mich schon gefragt, ob es vielleicht auch so ein Zilla oder so ist. Der writet, glaube ich, auch sehr viel und macht jetzt auch allgemein nicht mehr ganz so viel Selbstmusik, glaube ich. Und man weiß auf jeden Fall, dass der persönlich mit Bushido halt, ne, schon verankert ist. Die kennen sich auf jeden Fall halt so alte Berliner Schule und so. Ich habe aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier schon beim Hip-Hop-Polizei-Thema sind, habe ich natürlich auch gefragt, ob denn DSDS-Jury als Rapper überhaupt Hip-Hop ist. Und da war auch so die Ampel auf Gelb. Es war so, es kommt auf das Warum und Wie an. Nicht per se unhip-hop, aber extrem verdächtig. Und eben auch so, ne, je nachdem, wie du es auslegst, aber ein Argument dagegen war eben, ey, du bewertest Menschen auf Beats, während du selbst aus einer Szene kommst, die genau gegen dieses Bewertungssystem rebelliert hat. Also deswegen wäre auch meine Einstellung eher so, nicht wirklich Hip-Hop. Also eigentlich, eigentlich ist bei mir die Ampel auf Rot da.
Ja, stimmt. Vor allem, wenn ich mich zurückerinnere, es gab doch auch mal dieses Format, dieses Voice of Germany Rap oder Voice of Rap oder sowas, wo Dardan und Kool Savas in der Jury waren. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das war, als Kool Savas bei uns im Interview war und ich ihn das gefragt habe oder ob wir im Podcast darüber gesprochen haben. Ich glaube, im Interview, als er bei uns im Interview war, dass ich ihn gefragt habe mit so, eigentlich ist es doch nicht der Kern von Rap, dass du in so einer Castingshow Songs nachrappst, also da fehlt ja eine ganz wichtige Komponente, dass du halt als Newcomer-Rapper deine eigenen Texte schreibst, weil du aus einer eigenen Motivation raus irgendwie anfängst zu rappen. Also eigentlich macht es ja keinen Sinn, dass du diese Show gewinnst und dann als Rapper giltst, weil du Songtexte nachgerappt hast sozusagen, weißt du, ich meine?
Ja.
Also von daher, also deine Hip-Hop-Polizei hat da schon einen Punkt, ja.
Safe.
Gut, ich habe im Intro versprochen, eine für mich wirklich sehr peinliche Geschichte hier zu droppen. Und zwar wurde ich mit Bushido-Tickets gescammt und es war wirklich auf eine ganz perfide Art und Weise. Und das war so dumm auch.
Ey, da muss also jemand noch Hip-Hop-Führerschein und Internet-Führerschein nachholen, auf jeden Fall.
Wirklich, bis jetzt nur Bunsenbrenner-Führerschein hier, ein Kind. Ja, also es war wirklich ganz übel. Und zwar, normalerweise bin ich nicht so dumm, aber das war wirklich kurz nachdem wir vom Splash zurückkamen. Also 3 Tage Full-Party, ich komplett verkatert irgendwie, ja, und so einfach so ein bisschen dumm im Kopf. Und ich habe so durch Instagram gescrollt, durch die Stories, und dann kam so eine Story, die wirklich max authentisch echt aussah für irgendwie Bushido-Tickets. Das sah wirklich so, also so, du hättest keinen Zweifel gehabt, dass es keine echte Story von irgendwas ist, ja. Aber es, so, manchmal, wenn Sachen so too good to be true sind, dann sind sie halt too good to be true, ja. Und irgendwie stand da, jetzt Bushido-Tickets für 1 Euro sichern, ja. In Berlin, glaube ich, war das. Oder ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt, weiß ich gar nicht mehr. Und irgendwie habe ich so gedacht, so, ah, wie wild. Vielleicht wollen die so, vielleicht ist die Halle nicht ausgebucht. Das war so mein Gedankengang, so was wie, ah, vielleicht ist die Halle nicht ausgebucht und die wollen aber jetzt so die Plätze voll bekommen, dass doch Leute kommen und deswegen verschärmeln die halt jetzt so für 1 Euro. Sieht ja alles legit aus irgendwie. Was hast du zu verlieren? Gehen wir mal rein, ja? So komplett dumm irgendwie. Wirklich, also alles im Rahmen dieses Verkatertseins, ja? Und dann habe ich auch geguckt, wie man halt da bezahlen kann und es war dann so, die haben halt so Apple Pay akzeptiert und das war auch alles noch so in diesem Browser von Instagram und so. Ja gut, dann mache ich mit Klarna-Karte so, weil das ist so, weißt du, kannst du im Worst Case, hast du so Kreditkarte irgendwie und das war 1 Euro, ja. Und dann habe ich diesen 1 Euro wirklich bezahlt und irgendwie kamen keine Tickets, ja, und so. Und ich dachte mir so, ja gut, keine Ahnung, wurdest du halt so ein bisschen gescannt, so 1 Euro oder so, scheiß drauf, ja, kam halt keine Tickets. Das Ding hieß übrigens nur, falls jemand irgendwas mal sieht, das hieß Arena-Tickets. Also wenn das bei euch auftaucht, Alarmstufe rot, ja, so dann kein Geld hingeben, ja. Paar Tage später bekomme ich auf einmal eine Nachricht von Klarna, dass irgendwelche suspicious Transaktionen von meinem Konto abgebucht wurden, ja, so in Höhe von irgendwie 40, 50 Euro. Und ich so, hä, was geht ja? Und dann, das war auch so ein ganz komischer Anbieter, sowas wie so, haben Sie diese Transaktion probiert durchzuführen, die irgendwas LLC hat, das wollte es abbuchen. Und ich so, hä, nee, habe ich nicht gemacht. Zack, Karte gesperrt, ja, war weg, ja. So, dann so, ja, Sie können die Karte jetzt in den Müll schmeißen, es kommt eine neue per Post, ja. Und irgendwann später habe ich dann so im Kundenservice gesprochen und es war anscheinend wirklich, dass dieses Arena-Ticket, was weiß ich, das ist ganz scammy, auch wenn du zum Beispiel die Domain, ich habe das noch so gescreenshottet gehabt, arenaticket.de, wenn du auf diese Webseite gehst, kommst du irgendwie, also führst du automatisch auf eine andere Webseite weitergeleitet, was ja nicht an der Endseite liegen kann, sondern jede Webseite kann auf jede Webseite weiterleiten, auf die Webseite vom Gardasee. So, hä? Was ist das? Ja, so einerseits so Bushido-Tickets, andererseits so Touristeninformationen vom Gardasee. So
direkt komplett noch Urlaub komisch hinterher gebucht. Für 10 Euro.
Oh mein Gott. Also wirklich einfach nur dumm.
Aber ja, sehr interessant mal zu sehen hier so einen, dass du dich da so als Versuchsopfer mal angeboten hast, damit man mal so weiß, wohin das führt, wenn man da so gescampt wird. Aber für mich wirklich noch die Kirsche auf der Sahnetorte ist, dass wir als Presse sowieso auf jedes Konzert eigentlich kostenlos hin können. Das heißt, für was wolltest du für 1 Euro Bushido-Tickets kaufen?
Stimmt, du warst ja auf dem Bushido-Konzert.
Ja, safe. Oh, wie dumm. Da hast du auf jeden Fall gekocht. Aber kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, nach dem Splash, als wir zurückgekommen sind, hatten wir schon so, war so das Feeling auch irgendwie klar, man war am Arsch, aber eigentlich hatte man auch direkt Bock auf das nächste Festival oder nächste Konzert, so gefühlt. Deswegen kann ich den Aspekt natürlich schon auch nachvollziehen. Also Internetführerschein wird noch nachgeholt. Das hätte hier Hip-Hop-Polizei oder KI-Polizei, wäre Ampel auf Rot.
Oh, geil. Okay, dann kommen wir aber jetzt mal zu unserem allerletzten Thema, wirklich reines Gossip. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir dieses Thema so strukturieren sollen. Die Frage ist einfach nur die, wenn ihr den Podcast hier verfolgt habt, dann haben wir vor einiger Zeit über ein mögliches Kapi-Comeback gesprochen und es sah wirklich alles so eigentlich ganz gut aus und es kamen irgendwie Reels raus und er war sehr aktiv in der Story und jeder hat gedacht, ey, das wird jetzt immer mehr und mehr und intensiviert sich, bis wir dann irgendwie jetzt zeitnah das erste musikalische Release seitens Kapi bekommen. Und ich glaube, das letzte Reel, was wir von ihm bekommen haben, war im April. Das war das, falls ihr daran erinnert, der läuft so durch die Wüste und ich glaube, dann sitzt er auf so einem Auto drauf und man hört so einen Anfang von so einem Part, aber wirklich so ganz, ganz kurz. Und danach kam irgendwie nichts mehr. Also danach kam noch ein Post, wo er zusammen mit Drilon posiert. Das war dann im Mai. Und was jetzt aber kam am 30. Juni und worüber sich auch viele Leute wirklich gewundert haben, einerseits in den Reddit-Foren, andererseits aber auch einfach in den Kommentaren dieses Posts, war, dass Kapi Werbung für die Plattform Azar gemacht hat. Hatte ich davon noch nie gehört, wahrscheinlich einige von euch auch noch nicht. Es wirkt auf mich so ein bisschen wie so, ja, also es heißt, also die Intro ist Meet New People Around the World Over Video. Und in dieser App sieht man dann, wie Kapi irgendwie im Studio sitzt und sowas sagt wie, yo, ihm ist langweilig, er checkt jetzt mal Azar aus. Dann nimmt er sein Handy in die Hand und wird auf einmal connected wie über Videocall irgendwie mit einer Frau, die sagt, oh, Kapi, komm, ich zeig dir mal meine Dance-Moves. Und dann tanzt sie irgendwie vor der Kamera und er sagt, cool, er muss jetzt aber weiter, swiped einmal nach rechts, dann ist da irgendwie ein Junge, der in einem 1 gegen 1 ist, ich weiß nicht, ob er Computer spielt und ein Rap-Battle macht oder sowas. Kapi wünscht ihm Glück, swiped weiter und da ist noch ein dritter Junge, der ihm einen kurzen, sehr komischen Rap-Part vorrappt. Und Kapi endet dann diesen Werbespot damit, dass er selber einen Rap-Part auf Azar rappt. Der ist wirklich grotten, also ganz schlimm irgendwie. Und das hat die Leute so krass verwirrt, von wegen so, Bro, was geht ab? Also das wirft halt wieder komplett diese Schuldenthematik in den Raum, weil so, du bist halt gerade in der Promophase, du hast angekündigt, du kommst zurück, zieht euch warm an, du hast schon ersten, also die Caption von diesem Post im April war, zieht euch warm an, Flammen-Emoji, dann Bild mit seinem ehemaligen Manager Drilon, mit dem er diese ganze Hype-Phase irgendwie durchlebt hatte und jetzt auf einmal Werbung für eine App, von der die meisten in Deutschland wahrscheinlich noch nie gehört haben, mit irgendwie der Call to Action, dass man doch seine ID von Azar in die Kommentare posten soll, was niemand gemacht hat. Die Leute haben nur gesagt, wo bleibt die Musik? Weißt du, so. Und irgendwie das so zusammengefasst mal als so ein bisschen, hä? Was geht gerade?
Es hört sich auch irgendwie so an, als wäre das so das Chatroulette der Neuzeit.
Genau,
so gefühlt, so.
Der Name ist mir gerade nicht eingefallen, Chatroulette. Ja,
aber ja, finde ich wild. Vor allem denke ich mir so jemand wie so ein Kapi, der findet doch safe geilere Werbedeals als sowas. Vor allem, weil Kapi ja auch so für dieses ganz richtig scammy, also sowas geht ja noch klar, ne? Das ist jetzt halt irgend so eine komische Video-App, kein Plan, wer sowas nutzt und was ist daran geil, Leute online per Videocall anzurufen? Also wenn, dann sehe ich doch den Sinn Richtung so Meet New People, dass man die in echt trifft und nicht irgendwie über so einen Videocall oder so. Aber so Kapi ist ja eh in so einer wilden Richtung unterwegs, was halt auch so dieses, neulich hat er was gepostet zu so hier Tipico-Gruppen und da werden Wetten abgeschlossen und so. Und da war ja auch Katja zum Beispiel und noch ganz viele andere Personen aus dem öffentlichen Leben. Da gab es auch so eine Doku von diesem Marvin, der früher bei TV Straßensound war und das so ein bisschen aufgedeckt hat. Gringo habe ich auch noch in Erinnerung. So, das ist ja wirklich richtig scammy, so, wo man halt auch fragen kann, so, ey, wenn du für sowas billiges Werbung machst, so, also, wie nötig hast du es und warum gibt es keine geileren Werbedeals für dich? Ich meine, du bist Capital Bra, da muss doch eigentlich was Krasses bei rumkommen.
Also, ich frage mich auch, also, wir hatten ja auch noch mal im Podcast darüber berichtet, dass ja Teile von Capis Besitz irgendwie versteigert wurden, so zwangsversteigert wurden vom Zoll, was für mich irgendwie so wirkt wie, okay, da ist vielleicht eine Privatinsolvenz oder so, also warum werden sonst Sachen versteigert? Oder es gibt halt irgendwelche Gläubiger, die Summen von dir wollen, die du nicht zahlen kannst, aber dann ist eigentlich auch der Weg, irgendwie Privatinsolvenz anzumelden. Und da, also da, keine Ahnung, da fragt man sich halt so, hä, was, also da hat man einfach Fragezeichen im Kopf.
Ja, vor allem das finde ich sehr wild auch, weil wir haben ja darüber, ne, das ist ja diese Thematik mit so Goldplatten werden versteigert und Data Love hat neulich einen Post dazu gehabt, da hat er dazu geschrieben, an alle Rapper, die ihre Goldplatten verschenken und denken, die sind jetzt voll krass, die Platten sind überhaupt nichts wert. Man kann sich die jedes Mal neu bestellen, das Gold ist auch fake, die kosten so um die 500 Euro. weil er hat ja selbst mal seine Platte zerstört zu der Single Shot und hat es dann auch so ein bisschen so gesagt, so ey, keine Ahnung, er hat das natürlich auch so, hat mit der Thematik gespielt und um so ein bisschen symbolisieren und so, aber er hat sich halt jetzt einfach eine neue für 500 Euro so beantragt, so.
Krass.
Ne? Fand ich irgendwie auch einen witzigen, witziges so Aussage dazu, hatte man so auch nicht auf dem Schirm. Und ich habe natürlich auch, was dieses ganze Werbethema angeht, auch einmal die Hip-Hop-Polizei gefragt, was sie dazu sagt, ne, so zu Instagram-Story-Werbung, ist das denn noch Hip-Hop? Und da war das Urteil, ja, das kann noch Hip-Hop sein, aber es kommt drauf an, Hip-Hop war schon immer mehr als nur Musik, es ist Kultur, Selbstvermarktung und Hustle. Schon in den frühen Tagen haben Rapper ihre Mixtapes aus dem Kofferraum verkauft, Kleidung gebrandet, Radios geentert und sich mit Graffiti sichtbar gemacht. Eigenwerbung ist tief in der DNA von Hip-Hop verankert. Heutzutage heißt der Kofferraum eben Instagram Story. Die Plattform hat sich zur Bühne für Künstler entwickelt und wenn jemand dort für ein Produkt wirbt, das zu seiner, ihrer Identität passt und dabei den Hustle fortführt, Respekt, nicht Verdacht. Aber Achtung, Genosse Inspektor, wenn die Werbung keinen Bezug zum Artist hat, keinerlei Haltung oder Überzeugung zeigt und einfach nur Cashgrab ist, dann betreten wir die Grauzone, Hip-Hop-Verdacht unter Vorbehalt, dann lieber mal die Kredibilität checken. Also würde ich sagen, gerade hier diese Werbung, die Kapi da macht, das ist auf jeden Fall Hip-Hop-Verdacht unter Vorbehalt.
Okay, krass. Aber gut, ich meine, vielleicht hätte man noch mehr Kontext geben sollen, also dass die Werbung halt für diese Scam-Sportwetten irgendwie, oder,
also. Ach so, das war jetzt nur auf Azar bezogen, Hip-Hop-Verdacht.
Auf Azar, okay.
Ja, ja. Checke. Also von meiner Seite aus. Ich habe gar keinen Kontext dazu gegeben, so.
Ja.
Das ist wirklich nur allgemein Instagram-Story-Werbung.
Ja.
Dass das mit den Scam-Sachen kein Hip-Hop ist, das ist absolut klar. Ich glaube, dafür brauchen wir nicht die Hip-Hop-Polizei.
Das ist wirklich, das ist so ein Mysterium für mich. Da muss ich mir auch nochmal diese Doku angucken, weil ich habe in letzter Zeit immer mal so ein bisschen beobachtet, wer dafür Werbung macht. Zum Beispiel einen, den ich 100% weiß, ist auch Casey Rebel, wo ich mich auch gefragt habe, irgendwie so, muss der, also keine Ahnung, so irgendwie, dass die dauernd diese Links reinposten mit so, ey, ich habe gerade miesesten Wettschein gemacht irgendwie, und dann kommst du halt in so eine Telegram-Gruppe.
Nicht, dass du dann nach dem Splash-Fest
wirklich wieder komplett ich bin in dieser Telegram-Gruppe drin, aber ich verstehe nichts von Fußballwetten, deswegen habe Gott sei Dank nichts gemacht, ja. Aber ich bin da drin.
Bei Marvin.
Ich wollte mir das angucken, weil ich das nicht verstanden habe, was es überhaupt, ich verstehe bis jetzt nicht das Geschäftsmodell, also so wie ich das verstehe, ist es ein bisschen wie so, im Trading gibt es auch sowas, dass du irgendwie Investoren folgst und dann die Trades machst, die auch machen, halt mit Bruchteilen. Irgendwie so. So habe ich das irgendwie vorgestellt, aber das Ding ist
teilweise ist das noch krasser, also dass das wirklich so weit geht, aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau, dass dann so die Spiele auch dementsprechend manipuliert sind oder so. Aber das geht dann so richtig in so Wettmafia-Richtung, aber keine Ahnung.
Krass, okay, ja gut, okay. Gut, wollen wir jetzt nicht mit Halbwissen um uns schmeißen hier, aber so viel dazu. Und was vielleicht auch noch eine erwähnenswerte News seitens Kapi ist, Samra hat jetzt diese Woche sein Album released, übrigens eine Woche vorgezogen, und dazu hat Kapi ihm ganz überraschend in seiner Story gratuliert. Also der hat eine Story gepostet, wo man das Albumcover von Samra sieht und dazu noch ihm geschrieben, ey, mein Bruder, ich wünsche dir alles Gute zum Release und sowas. Was ja auch irgendwie ein bisschen überraschend ist, weil da war ja auch die ganze Zeit dieses, machen die wieder was zusammen oder nicht? Darüber hattest du ja auch mit Samra gesprochen, als er bei uns im Interview war. Und es war so ein bisschen so unklar, aber eher nein. Und dass jetzt Kapi diesen Schritt auf ihn so zugeht, in Anführungszeichen, dieses ey, gratuliere, Bro, viel Erfolg mit dem neuen Album und sowas, das war dann auch überraschend, vor allem, weil er ja sonst so inaktiv ist im Moment. Also so Azar-Werbung, Samra gratulieren, was?
Stimmt. Nee, safe. Also das hat mich auch sehr überrascht, weil wirklich so das letzte Gefühlslage jetzt in den letzten Monaten, nachdem eben Samra auch dann im Buch über ihn gesprochen hat und über diese ganze Sache so, ne, und in den Interviews auch darüber, kam es so rüber, weil Kapi dann auch so Fragerunde gemacht hat, mit wem wollt ihr Berlin lebt 3 und so, dachte ich so, ey, das Ding ist jetzt halt einfach gegessen, so, ne, also das sah schon nicht mehr danach aus. Neulich hat Kolja irgendwie anscheinend Berlin lebt 3 unter einen Samra-Post kommentiert und wurde darauf dann auch angesprochen und hat dann so irgendwie gesagt, so, ja, vielleicht machen die es ja auch, aber ich weiß auch nicht mehr als ihr, so ungefähr. Mhm. So, also hab schon da gedacht irgendwie, okay, vielleicht haben sich jetzt so Kapi Samra hinter den Kulissen dann doch jetzt mal ausgesprochen und mal gucken, was da kommt. Vielleicht dauert es ja gerade deswegen länger irgendwie, was bei Kapi so abgeht. Das ist ja auch die Frage, ne, mit was Kapi zurückkommt, ob der jetzt mit einem Solo-Album zurückkommt oder wirklich mit einem Berlin lebt 3.
Mhm. Stimmt.
Viel Raum für Spekulation.
Ja, ja. Ja, und ich glaube, damit können wir die Folge ganz gut abschließen. Das war jetzt wirklich ein wilder Ritt von Real Rap Debatten und Berichten über diese ganze Thematik rund um MC René und das Splash hin zu Bushido, DSDS und Ticket Scams und Capital Bra. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann folgt gerne diesem Podcast, egal ob auf Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo. Und auf allen gängigen Podcast-Plattformen könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns riesig. Das unterstützt den Podcast. Wenn es euch Spaß macht, hier uns zuzuhören, dann hinterlasst gerne eine gute Bewertung. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche Montag kommt wie immer eine neue Folge vom Deutschrap Plus Podcast. Also bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Wir hören uns. Bis nächste Woche. Macht's gut.